Ja, der Titel meiner Predigt heißt Ein Wort mit enormen Konsequenzen. Das Wort, über das ich predigen will, kommt im Markus-Evangelium und im Matthäus-Evangelium ein einziges Mal vor, im Lukas-Evangelium zweimal und im Johannes-Evangelium überhaupt nicht vor. Und trotzdem behaupte ich, dieses Wort hat enorme Konsequenzen für uns. Ich muss zugeben, ich habe lange Zeit das Wort gar nicht so wahrgenommen. Es ist im Matthäus-Evangelium, ihr kennt alle diese Sätze, und er nahm den Kelch und dankte und gab ihm den und sprach, trinket alle daraus. Das ist das Blut meines Bundes, des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Ihr kennt das aus den Einsetzungsworten. Ich möchte eure Aufmerksamkeit auf das Wort Bund lenken. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe sehr lange das Wort überhaupt nicht gehört, geschweige denn darüber nachgedacht, was das eigentlich bedeutet. Ich bin erst aufmerksam geworden durch ein Buch, was mir die Birgit mal geschenkt hat. Und zwar effektives Bibelstudium. Wurde das erklärt und das hat mich dann so beschäftigt, dass ich darüber reden wollte. Ja, Matthäus und Markus und Lukas fanden die Worte Jesus so wichtig, dass sie sie wortgetreu praktisch fast identisch weitergegeben haben. Und Paulus hat diese Worte auch in den Korintherbrief reingeschrieben. Es war ihnen offensichtlich so wichtig, dass sie diese Worte weitergeben. Eigenartigerweise hat Jesus nie über den Bund bzw. über Bundesschluss gepredigt. Ja, das wusste er damals auch nicht. Denn bei den Juden war allen klar, was ein Bund ist. Sie haben das aus ihrer Geschichte gewusst, aus dem Bund mit dem am Sinai oder auch den anderen Bünden, die Gott mit ihm geschlossen hat. Gut, bei uns wird das Wort Bund heute etwas anders verstanden, als es damals verstanden worden ist. Deshalb möchte ich da ein bisschen näher drauf eingehen. Heute ist ein Bund ein Zusammenschluss von Leuten, die gemeinsame Interessen haben. Ja, der Bund der evangelischen Freikirchen in Deutschland, die haben alle die gleichen Interessen und sie stehen alle auf einer Ebene. Damals war ein Bund etwas anderes. Es war ein Bund von einem Mächtigen, der gnädigerweise einem Untergebenen einen Bund angeboten hat. Hätte es nicht machen müssen, aber er hat es aus Gnade getan. Gut, so ein Bund wurde immer nach einem ganz bestimmten Schema aufgebaut und das ist auch mehrfach in der Bibel so sichtbar. Und auf diese Punkte möchte ich jetzt eingehen. Und zwar möchte ich euch das anhand des Bundes am Sinai erläutern. Dazu muss ich nochmal den Urlaub setzen. Und zwar steht im 2. Mose 19, Vers 3, und Mose stieg hinauf zu Gott, und der Herr rief ihm vom Berge zu und sprach, so sollst du sagen, zu dem Haus Jakob und den Israeliten verkündigen. Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlers Flügel und euch zu mir gebracht habe. Also Gott stellt hier klar, er ist der Mächtige und er gibt aus Gnade einen Bund. Werdet ihr nun meine Stimme gehorchen und meinen Bund halten? Ja, Gott gibt gleich mal eine Forderung. Also das war jetzt okay. Gnade. Und jetzt kommt gleich mal die Forderung. Werdet ihr meine Stimme gehorchen und meinen Bund halten? So sollte mein Eigentum sein vor den Völkern. Das ist eine Zusage Gottes. Denn die ganze Erde ist mein. Gott betont nochmal, dass die Erde mächtig ist. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und heiligen Volk sein, und ein heiliges Volk sein. Okay, auch hier gibt Gott wieder eine Zusage, nämlich eine enge Beziehung zu ihm zu haben. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst. Aber Gott er lässt es nicht dabei, er gibt auch gleich Drohungen, er droht mit Sanktionen für den Fall, dass sie die Forderung nicht erfüllen. Und ich will ein Racheschwert für euch bringen, das meinen Bund rächen soll. Das Volk hat Entscheidungsfreiheit. Mose kam und rief die Ältesten und legte ihnen alle diese Worte vor, die ihm der Herr geboten hatte. Und alles Volk antwortete einmütig und sprach: Alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Und Mose sagte die Worte des Volkes dem Herrn wieder. Sein Mund wurde dann mit Blut besiegelt. Und Mose ging dann hinunter und er hat einen Altar aufgebaut, dass sie darauf dem Herrn Brandopfer und Dankopfer bringen von jungen Stieren. Und als letzter Punkt, Gott fordert, dass regelmäßig an den Bund erinnert wird. So hütet euch nun, dass ihr den Bund des Herrn eures Gottes nicht vergesst, den er mit euch geschlossen hat. Okay, das sind praktisch die Eckpunkte, die so, fast jeder Punkt so aufgebaut. Und ich will jetzt nur ganz kurz nochmal schauen, welche Forderungen stellt Gott in diesem Zusammenhang. Da muss man dran denken, dass die Israeliten gerade aus der Gefangenschaft, 400 Jahre Gefangenschaft gekommen sind, wo praktisch Sklaven waren und keinerlei Struktur vorgeschritten, auch kein Heer, das sie danach brauchten und so weiter. Und Gott will also einen Neuanfang machen mit ihnen und er gibt ihnen neue Gesetze und mit diesen Gesetzen soll praktisch das Zusammenleben der Menschen untereinander und aber auch die Beziehung zu Gott geregelt sein. Und außerdem sind einige der Gesetze sind dazu da, um sie von den anderen Völkern zu differenzieren, sich abzutrennen. Gut, nun hat Jesus einen neuen Bund geschlossen. Ja, und da Jesus es aber nicht für notwendig gehalten hat, den Bund neu zu definieren, können wir eigentlich davon ausgehen, dass die alten Punkte, Eckpunkte auch jetzt weiterhin gelten, weil sonst hätte es Jesus ja anders definiert. Ja, dann gehen wir mal zu dem ersten Eckpunkt. Jetzt. Im neuen Bund, der erste Eckpunkt, die Gnade. Es ist klar, es ist eine unglaubliche, unverdiente Gnade, dass der allmächtige Gott mit uns unwürdigen Menschen einen Bund schließt. Und dieser neue Bund, der gilt jetzt nicht mehr für Israel allein, sondern er gilt auch für uns. Denn bei Matthäus zum Beispiel steht drinnen, der für alle geschlossen ist. Vorher war es für euch geschlossen, für die Juden. Aber Gott bietet, also Jesus bietet den Bund für alle an, für dich, für mich, aber, jetzt kommt der nächste Punkt, die Zusagen und Forderungen will ich nachher drüber sprechen, wir haben Entscheidungsfreiheit. Wir können Ja sagen oder Nein sagen, aber wenn wir Nein sagen, dann eben mit allen Konsequenzen. Aber wenn wir Ja sagen, dann treten wir praktisch in die Vertragsbedingungen ein. Das heißt, wir können die Zusagen genießen, aber wir müssen auch die Forderungen einhalten. Gut, ich habe dann mich gefragt, wie können wir Ja sagen? Okay, Ja können wir durch ein Gebet sagen, wir können aber auch durch die Lebensübergabe Ja sagen oder eben durch die Gläubigentaufe. Leider sagen nicht alle Ja, aber okay. So ein Bund wird auch besiegelt. Wir wissen, dass Mose Tiere geopfert hat. Jesus hat sein eigenes Blut geopfert. Und durch den Blut am Kreuz, durch den Tod am Kreuz hat Jesus praktisch diese Bund unwiderruflich festgezogen. Damit ist es besiegelt. Aber Gott möchte eben, das ist der siebte Punkt, er möchte auch, dass wir erinnern. in Einsetzungsverben steht auch, solches tut zu meinem Gedächtnis. Ja, also beim Abendmahl erinnern wir zum einen an den Opfertod Jesus, wir erinnern an die Sündenvergebung, aber wir sollten auch daran denken, dass mit diesen Einsetzungsworten auch der Bund geschlossen worden ist und Jesus ihn durch sein Blut besiegelt hat. Das Abendmahl sollte uns eben daran erinnern. Ja, jetzt fehlt noch ein Punkt. So ungern wir es hören und so ungern wir darüber sprechen, Jesus bei ihrem Mund wird auch mit Sanktionen gedroht. Dies geht jetzt nicht weiter. Gut, jetzt. Okay. Ich habe jetzt ganz willkürlich zwei Punkte rausgeholt. Im Matthäus-Evangelium oder in anderen Evangelium droht Jesus schon immer wieder mit Sanktionen und auch in den Apostelbriefen und so weiter werden Sanktionen angedroht. Also zum Beispiel in Matthäus 10, Vers 33, wer mich verleugnet vor den Menschen, den werde auch ich verleugnen vor dem himmlischen Vater. Oder bei dem Gleichnis mit Weinstock, und wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen, ja, und ins Feuer verbrannt. Okay, so, ihr seht, ich habe von diesen sieben Punkten die Zusagen und die Forderungen ausgelassen, über die will ich jetzt sprechen, also über die Zusagen des neuen Bundes. Ja, verzeiht mir, dass ich das nur relativ kurz mache. Erstens wird hier ziemlich viel darüber gepredigt, außerdem habe ich das Gefühl, das können andere besser als ich. Deshalb mache ich das jetzt nur kurz. Aber was ich betonen will, Gott gibt uns eine neue Beziehung. Durch den neuen Bund sind wir jetzt Mitglied seiner Familie geworden, wir gehören zu ihm praktisch. Er gibt uns ein neues Herz, er gibt uns die Vergebung der Sünden, ja, und er gibt uns den Heiligen Geist. Und ja, das Thema Heiliger Geist ist etwas, was mich schon immer sehr beschäftigt. Ihr kennt alle die Worte von Jesus im Johannes. Aber der Tröst des Heiligen, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alle an alles erinnern, was ich euch gelehrt habe. Das ist ein Satz, der mich immer sehr anspricht, weil ich das Gefühl habe, okay, Jesus lässt uns nicht allein, der erinnert uns auch. Wir müssen nicht selber an alles denken. Gut, was steht da nochmal? Da steht, und er wird euch an alles erinnern, was ich euch gelehrt habe. Aber liebe Leute, was heißt denn erinnern? Erinnern kann man doch nur jemanden an etwas, was er schon gehört hat. Also, oder was er gelesen hat. Also, das heißt, wenn wir erinnert werden wollen an die Worte von Jesus, müssen wir in der Bibel lesen. Und regelmäßig. Und das Schöne ist, der Heilige Geist hilft uns dabei. Als der Uwe mich vor ungefähr neun Jahren gesagt hat, dass ich täglich in der Bibel lesen sollte, habe ich tatsächlich damit angefangen. Aber nicht, weil er damals mein Chef war, sondern weil ich gesehen habe, weil ich es gespürt habe, dass er seinen Glauben liebt. Ja, aber das Bibellesen ist am Anfang, es ist auch ein Lernprozess. Und am Anfang war es ein bisschen so wie eine Abenteuergeschichte, Paulus am Meer und so weiter. Uwe hat mir dann noch ein Buch gegeben, die Edelsteine, die haben mir dann schon ein bisschen geholfen, auf die wichtigen Punkte zu achten. Ja, und im Hauskreis habe ich dann ein bisschen mehr gelernt, danke für die vielen Gespräche. Und dort habe ich dann auch die Wuppertaler Studienbibel kennengelernt und der lese ich im Augenblick am liebsten. Ja, und der Heilige Geist will uns auch verwandeln. Gut, wenn Gott uns verwandelt, kann es ja eigentlich nur besser werden, ja. Gut, in unserer Familie war es üblich, so beim Essen immer über andere Leute zu lästern. Ich weiß nicht, wie es entstanden ist. Es war nicht böse, es war einfach ein Wort. Ja? Und eines Tages war die ganze Familie wieder so voll drauf und ich ich bin dabei gesessen und habe nichts gesagt. Ich weiß nicht warum. Und plötzlich sagt meine älteste Tochter, die Mama, die darf jetzt nicht mehr listern. Die ist bei der EFG. Ja, das war nicht ironisch gemeint. Das war wirklich eine ganz nüchterne Feststellung. Okay, wenige Wochen später sagte sie dann zu mir, weißt du, Mama, ich habe jetzt im Kirchenvorstand angeregt, dass wir nicht mehr über den so und so lästern. Und die anderen haben zugestimmt. Also manchmal wirkt es auch weiter. Okay, jetzt möchte ich weitergehen zur Forderung. Ihr wisst, man hätte noch sehr viel über die Zusagen Gottes sprechen können, aber das überlasse ich anderen. Aber wenn wir Ja gesagt haben zum Bund, dann können wir darauf vertrauen, dass Gott uns die Zusagen gibt. Aber wir haben Ja zu zwei Punkten gesagt, eben auch zu den Forderungen, die Gott an uns stellt. Gut, jetzt ist natürlich die Frage, was erwartet Gott an uns, von uns? Ja, ich habe dann überlegt, wie kann man das, also ich komme jetzt zu den Forderungen, wie kann man das da überbringen? Und dann kam mir der Gedanke, was erwartet ein Firmenchef eigentlich von seinen Mitarbeitern? Er unterschreibt einen Vertrag mit seinen Mitarbeitern. Ja, und dann dachte ich mir so, sie sollten sich an die Regeln halten. Sie sollten zuverlässig arbeiten natürlich. Und ich denke, jeder Chef wünscht sich auch Loyalität seiner Mitarbeiter. Okay? Was wünscht sich Gott von uns? Ich habe ja vor Jahren mal in meiner Bibel so unterstrichen, die Zusagen Jesus und die Zusagen und die Forderung Gottes, das eine gelb, das andere rot. Und wenn man dieses, was Gott sich von uns wünscht, zusammenfasst, dann kann man eigentlich so ähnliche Punkte sehen, wie es hier ist. Auch Gott möchte, dass wir uns an die Regeln halten, die Jesus uns gegeben hat. Er möchte, dass wir in seinem Reich arbeiten. Und er möchte auch Loyalität. Aber was das Eigenartige ist, jeder von uns stimmt zu, dass ein Firmenchef etwas von seinen Mitarbeitern erwarten darf. Aber manchmal gibt es Diskussionen, ob Gott noch etwas erwartet. Jesus hat uns ja erlöst von den Sünden. Und ob wir jetzt da noch etwas tun müssen oder ob alles erledigt ist. Ja, und in diesem Zusammenhang wird dann auch immer natürlich wird dann auch der Römer 3, Vers 28 zitiert. Okay, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird allein durch den Glauben. Das Glauben ist jetzt nicht durch das Gesetz des Werkes, sondern allein durch den Glauben. Ihr kennt das alles, diesen Spruch. Okay, das wird oft zitiert und dann manche Leute schließen daraus, dass jetzt alles damit erledigt ist. Aber dann steht im Jakobusbrief, willst du nun einsehen, törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Oder dann wieder... Wie der Leib ohne Geist töricht ist, tot ist, so ist der Glaube ohne Werke auch tot. Dann scheint sich die zwei ja zu widersprechen. Und bei meiner Predigtvorbereitung habe ich mir gedacht, ja, wie kann man dies aufklären, diesen Widerspruch? Und ich bin dann in der Wuppertaler Studienbibel fündig geworden, und zwar in dem Buch über den Jakobusbrief. Da sind ganze 10 Seiten drüber geschrieben, für und wieder und wie das zustande kommt, aber keine Angst, ich fasse das jetzt ganz kurz zusammen. Dabei muss man Folgendes wissen. Die Briefe sind an verschiedene Personengruppen geschrieben. Paulus ist in der Heidenmission gewesen, Jakobus war in der Judenmission. Das heißt, Paulus hat gesagt, die Heiden müssen nicht wieder die alten Gesetze annehmen und sie müssen sich nicht beschneiden lassen, um gerecht zu werden. Jakobus hat dann Juden geschrieben und den Juden, die waren schon messianische Juden, das heißt, die haben den Glauben schon angenommen. Das heißt, es sind zwei verschiedene Personengruppen. Nun, ich habe das mal grafisch zusammen aufgestellt, wie das zusammenpasst. Also Paulus sagt, wir werden nicht gerecht durch das Gesetzeswerke, sondern wir werden nur durch den Glauben gerecht. Er ist für Gerechtigkeit, Rechtfertigung. So, an dieser Stelle setzt jetzt Jakobus ein und sagt, okay, ihr seid gerechtfertigt durch den Glauben, aber euer Glauben soll nicht tot sein, ist euer Glauben, soll Frucht bringen. Das heißt, die widersprechen sich nicht, sie fügen sich aneinander an. Und das Interessante ist, im Galaterbrief geht Paulus genau den gleichen Weg. Zuerst sagt er, die Galater sollen nicht wieder zurückfallen, er warnt sie, sollen nicht wieder zurückfallen und denken, sie würden jetzt, müssen jetzt alle Gesetze halten. Aber zugleich sagt er auch, dass sie jetzt nicht mehr nicht tun und lassen dürfen, was sie wollen, sondern dass es durchaus noch Regeln gibt. Ihr aber, also steht in Galater 5,3, ihr aber, Brüder und Schwestern, seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gebt, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Wenn ihr aber untereinander euch beißt und fresst, sehr drastisch, so seht zu, dass nicht einer vom anderen aufgefressen wird. Und denjenigen, die dem Fleisch Raum geben, droht Paulus, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Interessant. Also auch Paulus ist der Meinung, dass nach der Rechtfertigung durchaus Gott etwas von uns erwartet. Und aber keiner wird wohl Paulus einen Zurückfall in die Gesetzlichkeit vorwerfen, oder? Okay, wo stehen wir bei diesem Schema? Ich denke, wir können alle sagen, wir sind gerechtfertigt, wir haben den Glauben angenommen, wir glauben, dass Jesus Gottes Sohn ist, dass er der Messias ist und dass er uns von Sünden befreit hat. Also wir stehen praktisch hier bei der Gerechtfertigung und jetzt, denke ich, gilt auch für uns, dass unsere Werke nicht, also unsere Werke nicht tot sein sollen, sondern eben Frucht bringen. Und jetzt komme ich nochmal kurz auf diese Punkte, was Gott von uns will, weil unser Glauben soll ja Frucht bringen. Also noch einmal, Paulus hat die Werke des Gesetzes genommen, Jakobus hat Werke des Glaubens, von Werken des Glaubens gesprochen. Okay. Aber die habe ich schon. Also nochmal zusammengefasst, die Regel ist eben auch bei Paulus, diese Reihenfolge gilt. Okay. Was fordert jetzt Gott von uns? Wir sollen uns an seine Regeln halten. Wir sollen mitarbeiten in seinem Reich und ich denke, wir sollen auch loyal sein. In dem Buch Effektives Bibelstudium steht, es ist klar, dass wir uns nicht mehr an die Gesetze des Alten Testamentes halten müssen, es sei denn, dass sie eben, wenn sie von Jesus übernommen worden sind. Und von Jesus wurden praktisch zum Beispiel die 10 Gebote übernommen, aber auch das Gesetz der doppelten Liebe, Liebe zu Gott und zum Nächsten. Daran sollten wir uns halten. Aber ich ergänze jetzt noch, ich denke, die ganzen Verhaltensregeln, die Jesus seinen Jüngern während der dreijährigen Zeit, Wirkungszeit gegeben hat und den Volk, das gilt auch für uns heute noch. Denn warum hätte Jesus 3 Jahre lang lehren sollen, wenn er gewusst hat, dass es dann alles nicht mehr gilt? Ich denke, da können wir ganz klar sagen, dass das weiter für uns gilt. Und in den Briefen der Apostel ist ja auch immer wieder daran erinnert worden, und die Apostel sind ja immer der Meinung, dass die Gemeinden eben auch sich noch mehr an die Regeln halten sollen. Ja, Gott möchte eben in diesen Gesetzen, dass wir besser miteinander zusammenleben und dass wir praktisch die Beziehung zu ihm haben sollen, und wir grenzen uns damit auch ab gegen andere. Okay, diese Beziehung zueinander, wie man miteinander umgeht, ja, Geschwister, da habe ich auch einiges lernen müssen. Vor einigen Jahren, ich habe also oftmals relativ schnell reagiert und auch böse E-Mails geschrieben und damit aber nicht darüber nachgedacht, dass ich damit vielleicht andere Leute verletzen könnte. Wenn es dann raus war, habe ich mir schwere Vorwürfe gemacht, mich als den letzten Dreck beschimpft. Aber in so einer Situation hilft halt nur eins, man muss um Verzeihung bitten und darauf hoffen, dass das Gegenüber einen entschuldigt. Ja, und man muss beten um Veränderung. Ja, und im Laufe der Zeit habe ich gelernt, meine Zunge ein bisschen besser in Zaum zu halten, aber das gibt auch persönlichen Frieden. Es war keine leichte Zeit, aber ich bin dankbar dafür. Tja, da gilt nur der Spruch, du bist alt wie eine Kuh und lernst immer noch dazu. Aber ich muss daran immer denken, wenn ich den Jakobusbrief lese, ihr sollt wissen, man ist eben ein jeder Mensch sehr schnell zum Hören, aber langsam zum Reden und langsam im Zorn. Das ist nicht immer einfach, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber Gott möchte auch Mitarbeiter in seinem Reich. Er gibt uns Talente, er gibt uns Geld, er gibt uns Lebenszeit. Und die sollen wir in seinem Reich einsetzen. Übrigens nicht von 8 bis 16 Uhr, wir haben freie Arbeit, also leitende Arbeitszeit. Ich habe von einem Gebot, ein Gebet einer Wunderheilerin gehört, gelesen. Lieber Gott, schenke diesen Menschen Gesundheit, damit er dir wieder ganz zur Verfügung steht. Ja, ich gebe zu, es klingt immer so leicht und manchmal, früher habe ich mich darüber geärgert, über solche Sprüche, hier soll Gott zur Verfügung stehen, weil dann habe ich mir gesagt, ja, und woher soll ich wissen, wie und so weiter. Aber das kann ich jetzt auch nicht so beantworten, aber ich denke, man muss anfangen und Gott wird uns dann schon hinschieben, da wo er uns haben will. Aber wohlgemerkt, wir erhalten keinen Lohn. Wenn ich sage, wir sollten für Gott arbeiten, dann heißt es nicht, dass wir jetzt da etwas fordern können oder dass wir dadurch gerechtfertigt werden. Wir können, wie kleine Menschen, Gott nicht durch unsere Taten, tollen Taten, wir arbeiten ehrenamtlich für Gott. Aber einmal ganz ehrlich, ist es nicht eine Ehre, Gott dienen zu dürfen? Leute, der ist der Schöpfer des Himmels und der Erden und der sagt zu einem kleinen Mann wie mich oder zu euch, hallo du, willst du mitmachen? Was kann man eigentlich da antworten? Ja, Herr, ich will, aber mit deiner Hilfe. Und Böhe, das ist ein evangelischer Theologe, der die Diakonie Neuendettelsau gegründet hat, hat einmal gesagt, ich will Gott dienen bei seinen Armen und Schwachen. Und was ist mein Lohn? Das ist für mich ein Satz, den ich sehr gerne wiederhole. Birgit hat wahrscheinlich schon 100 Mal von mir gehört. Okay, aber ihr findet ihn so schön, dass ich darf, dass ich mitmachen darf. Ja. Okay, jetzt komme ich eben zum dritten Punkt. Loyalität. Ja, was verstehen wir darunter? Gott will sicherlich Loyalität. Das heißt, ja, wir sollen in engem Kontakt zu ihm bleiben, durch Lobpreis, durch Gebete. Ich denke, dazu gehört auch, wir sollen zu unserem Glauben stehen. Wir sollen Zeugen sein unseres Glaubens. Manchmal, wenn ich in der S-Bahn die Bibel rausgezogen habe, habe ich ja schon gedacht, was denken die jetzt oder sehen die jetzt, dass ich die in der Bibel lese? Und dann habe ich gedacht, was Paulus mal gesagt hat, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Und das hat mich dann dazu bewogen, es trotzdem zu tun. Ja, aber vielleicht will Gott auch, dass wir Loyalität zu unserer Gemeinde haben und zur Gemeindeleitung. Ich weiß es nicht. Und vielleicht auch, dass wir nicht im Rücken der anderen negativ reden. Da fällt euch bestimmt noch mehr ein, was man da zum Punkt Loyalität sagen könnte, denken könnte. Ja, liebe Geschwister, ich komme zum Schluss. Mein Ziel war es, eure Aufmerksamkeit auf den Bund zu richten, auf das Thema neue Bund zu lenken. Denn Jesus hat es beim letzten Abendmahl gesagt und mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal besiegelt. Ich wollte euch auch an die Eckpunkte klar aufzeigen, die bei so einem Bund gelten. Die für uns wichtigsten Eckpunkte sind sicherlich die Zusagen und die Forderungen, aber ich finde es eben auch so faszinierend, dass diese Eckpunkte eben auch bei diesen wenigen Sätzen im Abendmahl auftauchen. Wohlgemerkt, liebe Geschwister, ich bilde mir nicht ein, dass ich das Thema allumfassend behandelt habe. Im Gegenteil, je mehr ich mich mit dem Thema Neuen Bund befasst habe, desto mehr habe ich gesehen, wie kompliziert, umfangreich und tiefgreifend es ist. Aber auch, wie wichtig es ist. Und wenn ihr täglich in der Bibel lest, so werdet ihr euch wundern, wie oft dieses Thema in der Bibel vorkommt. Und zwar eben nicht in den Evangelien, sondern dann in den Briefen. Zum Beispiel im Hebräerbrief sind allein drei Kapitel über den neuen Bund geschrieben. Er vergleicht ihn praktisch mit dem alten Bund und wie viel größer der neue Bund ist. Ja, und wenn ihr in der Bibel das lest, dann werdet ihr wie ich feststellen, dass dieses eine Wort doch enorme Konsequenzen für uns hat, für unser christliches Leben. Ich möchte noch beten. Herr, ich danke dir für die Gnade, dass du uns den neuen Bund gewährt hast. Danke, dass die Botschaften von Jesus in der Bibel für uns bewahrt worden sind und wir darin lesen können. Danke für den Heiligen Geist, der uns an dein Wort erinnert und uns verändert und uns führt. Bitte, lass uns alle Zeit deinen Willen erkennen und gib uns die Bereitschaft und Kraft, dir zu dienen. Ja, und danke, Herr, dass du uns vergibst, wenn wir doch immer wieder Fehler machen. Amen. Amen.